Bis 30 sollte man sich schon entscheiden, ob man zu Hause einsteigen möchte oder nicht. Ich möchte erstmal so arbeiten, dass es halt generationsübergreifend halt funktioniert. Ich denke, der sein Unternehmen vermachen möchte, muss dafür bereit sein. Das heißt, er muss auch, selbst wenn man sehr lange alleine eben eine Führungskraft war, muss man bereit sein, eine andere Meinung zu akzeptieren.
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Einen wunderschönen guten Tag. Es ist dienstags, es ist Podcast-Zeit und diesmal sitze ich ja wunderschön Wildeshausen. Auch ein kleiner Teil meiner persönlichen Reise, weil ich, glaube ich, hier 4-5 Jahre gewohnt habe. Und wie immer sitze ich hier nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern habe jemanden vor mir sitzen, den ich schon eine Weile begleiten darf, beziehungsweise viel von ihm auch mitbekomme. Und bevor ich jetzt überhaupt was vielleicht tiefer gehen zu dir sage, erstmal hi Danny.
Ja, hi. Grüße dich, Alex.
Also vor mir sitzt der Dennis Schröder von Landmaschinen Schröder, wenn ich das richtig sage, oder der Schröder Gruppe sozusagen. Einem traditionsreichen Unternehmen, wenn ich das richtig sehe, seit 1810 hier in Wildeshausen und mit dir jetzt auch in der 7. Generation.
Ja.
Ihr habt jetzt mittlerweile, glaube ich, 1100 Mitarbeiter auf
in etwa
37 Standorten, oder?
38.
38 Standorten schon, okay. Also du siehst, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber ich will gar nicht so viel erzählen. Erzähl doch mal, Danny, wer bist du und wer seid ihr, was macht ihr?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Dennis Schröder, ich bin 33 Jahre alt, bin hier in der Geschäftsführung bei der Heinrich Schröder Landmaschinen KG tätig. Wir sind ein Familienunternehmen, du hast es eben gesagt, in 7. Generation. Und ja, was machen wir? Wir sind ein Serviceunternehmen, ein Handelsunternehmen im Bereich Landtechnik. Das heißt, für Leute nicht aus der Branche, eigentlich ein Autohaus für Traktoren, um es sehr salopp zu sagen. So muss man sich das eben auch vorstellen, dass wir da an vielen Standorten eben diese Arbeit machen und eben möglichst versuchen, auch nah am Kunden zu sein. Ja, das machen wir vornehmlich in Nord- und Ostdeutschland. Hier in Wildeshausen ist unsere Zentrale und sind auch unter anderem in Rumänien tätig mit 12 Standorten und jetzt seit ganz kurzer Zeit, eigentlich offiziell seit 2 Wochen, zum 1.9. auch eben verantwortlich für gewisse Produkte im Balkan. Das heißt Serbien, Kroatien und Slowenien, wo wir dann auch eben eine Firma übernommen haben mit 5 weiteren Standorten.
Danny, ganz kurz eben an der Stelle, danke dafür. Ich sage Danny immer.
Wir kennen uns schon länger, ja, kein Thema.
Dennis, um es genau zu sagen, raus aus Wildeshausen, rein in den Balkan.
Ja.
Wie oft bist du dort?
Tatsächlich, dass es eine Übernahme war einer anderen Firma, jetzt dieses Jahr sehr, sehr oft da gewesen. Jetzt letzte Woche da gewesen und jetzt nächste Woche geht es auch wieder hin. Also gerade in der Anfangszeit vor Ort, wenn man, ja klar, man hat eben auch ein Management-Team und ein Super-Team vor Ort. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich gerade kennenlernen muss und schaut, wie arbeitet ihr, wie arbeiten die anderen, will man natürlich sehr oft vor Ort sein. Aber auch, ich sagte es ja, wir sind ja auch in Rumänien tätig, bereits seit dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum in Rumänien für uns. Und da bin ich so 4-5 Mal dann jeweils immer für eine Woche im Jahr. Und ich denke mal langfristig dann auch Ähnliches eben auf dem Balkan.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, jemand, der nicht aus der Branche kommt sozusagen, wir sind quasi so die Autowerkstatt für Traktoren oder Werkstatt für Traktoren. War das Thema Landwirtschaft oder Technik schon immer ein Thema von dir, also auch in der Kindheit oder Jugend?
Ja, also man wächst natürlich damit auf. Wir haben immer sehr nah hier am Betrieb auch, am Standort gewohnt und natürlich wächst man damit auf. Wir haben aber so privat keine Landwirtschaft. Nichtsdestotrotz, als Junge ist man natürlich immer fasziniert von großen Maschinen. Das nimmt dann im Teenager, jungen Erwachsenenalter erst so ein bisschen ab. Man möchte seinen Weg vielleicht auch selber finden. Und dann, wenn es dann wieder ins Berufsleben geht, schaut man natürlich, Mensch, was möchte ich eigentlich genau machen? Und da war relativ schnell für mich klar, okay, ich möchte schon irgendwie ins Familienunternehmen einsteigen.
Ist vielleicht eine sehr, sehr gute Frage an der Stelle. Wann wurde dir das denn klar? Du hast jetzt gerade schon gesagt, so Teenager. Wann wurde dir das klar oder war es irgendwie von generell für dich klar, dass du wieder zurück in den Betrieb möchtest?
Nein, also generell war es nicht für mich klar. Ich weiß noch, dass ich mich nach dem Abi eigentlich bei der Lufthansa als Pilot beworben hatte. Und das sah eigentlich ganz gut aus. Und klar, ich keine Ahnung, ob es am Ende wirklich geklappt hätte, aber dann sagte mir mein Vater, Mensch, möchtest du das wirklich? Du bist dann ganz, ganz viel zu Hause weg von der Familie, die du vielleicht irgendwann mal haben wirst. Und mehr oder weniger, ich möchte hier keine Piloten verunglimpfen, mehr oder weniger, aber hast du dann auch deine Routinestrecken und vielleicht dieses aufregende Leben, was es dann mit exotischen Zielen ist, ist es dann vielleicht auch nicht, wenn man morgens von Bremen nach Frankfurt immer fliegen muss. Und er sagte, ja, wenn man dann wirklich da eine Leidenschaft für hat, dann kann man sowas auch im Privaten machen. Und ja, dann habe ich mich erstmal für ein Studium entschieden in Osnabrück, erst Wirtschaftsingenieurwesen und dann in Hamburg noch BWL im Master gemacht. Und ja, wie sollte es dann weitergehen? Eigentlich muss ich sagen, dass dann zum Masterstudium hin für mich eigentlich schon klar war, okay, ich möchte langfristig nach Hause. Und wir hatten auch bei uns als Familienunternehmen, mache ich es nicht alleine, sondern noch mit zwei weiteren Cousins von mir. Und wir hatten halt eben gesagt, okay, bis 30 sollte man sich schon entscheiden, ob man zu Hause einsteigen möchte oder nicht. Das ist einfach nur fair den anderen gegenüber. Wir sind 2-3 Jahre alle auseinander. Der Älteste ist 38. Ich bin der Jüngste mit 33 Jahren. Und so wollte ich halt möglichst Praxiserfahrung während des Studiums sammeln. War unter anderem bei einem unserer Lieferanten in Marktoberdorf bei der Firma Fendt für eine gewisse Zeit und habe auch während des Studiums und danach noch in einer Unternehmensberatung gearbeitet, um halt möglichst viel wirklich zu sehen. Aber dann ging es dann halt auch relativ zügig für mich hier ins Unternehmen.
Cool. Da ist jetzt viel drin, was du gerade gesagt hast. Also viel drin meine ich, du hast einmal gesagt, bis 30 wolltest du dich entscheiden. War das eine Grenze, die du dir selber gesetzt hast oder die so nicht ausgesprochen, aber irgendwie schon klar war, hey, da will ich das Signal der Familie geben. Wie war das?
Ja, nee, das war tatsächlich eine Übereinkunft bei uns in der Familie. Mhm. Also, dass das eben fair den anderen gegenüber ist und Planungssicherheit gibt, wie man vielleicht auch die Firma gemeinsam oder eben, wenn einer sagt, er möchte es nicht machen, alleine entwickeln kann. Also, das war eben so ein bisschen, was wir uns intern aufgelegt haben. Wenn einer sagt, ja, ich kann es mir vorstellen, ich möchte aber noch 2-3 Jahre was anderes machen, wäre das sicherlich auch kein Problem gewesen für uns. Nur wir wollten halt uns gegenseitig Planungssicherheit auch geben.
Mhm. Das verstehe ich, klingt fair. Was hat das mit dir gemacht, dass du für dich auch gesagt hast, ich meine, man wird dann 28, man wird 29 und dann kommt ja irgendwann die magische 30. Was hat das mit dir in dem Moment gemacht? Also war das mehr Druck, dass du gesagt hast, oh mein Gott, ich muss mich entscheiden? Oder war es wirklich so, hey, ich finde es ganz gut, dass es diesen positiven Druck auch gibt, weil ich mich entscheiden muss und nicht eine Endlose, wie so ein langer Kaugummi sich zieht? Wie war das für dich in dem Moment?
Für mich war das eben überhaupt kein Problem, weil ich mich vorher schon bewusst dafür entschieden hatte, während des Studiums hier weiterzumachen. Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich eigentlich nie irgendeinen Druck verspürt habe, hier ins Unternehmen einzusteigen. Von daher war das eigentlich eher eine Vereinbarung von der nächsten Generation unter uns und nicht von unseren Eltern irgendwie vorgegeben, dass wir sagen, ihr müsst in die oder die Richtung, sondern wir haben halt gesagt, es ist nur fair, wenn man miteinander arbeitet, dass man eben auch einfach Planungssicherheit hat.
Mhm. Du hast sehr viel auch schon davon gesprochen, dass du versucht hast, dich selber weiterzubilden, Kompetenzen aufzubauen. Mhm. Du warst in der Unternehmensberatung. Wie wichtig waren diese Schritte für dich, dass du genau das so gemacht hast? Oder willst du rückblickend sagen, das war schön, aber wäre jetzt vielleicht nicht ganz notwendig gewesen? Also wie viel Sicherheit gibt dir das heute?
Ja, doch, ich denke, das ist schon wichtig, wenn man selber eben eine Führungskraft ist, auch mal erlebt zu haben, wie verschiedene Führungsstile auch sind und sich da eben auch selber zu entwickeln, was möchte ich eigentlich für ein Chef sein? Dafür, finde ich, muss man immer mal in ein Angestelltenverhältnis wechseln, um mal zu sehen, was ist eigentlich einem selber wichtig. Natürlich versucht man sich da immer reinzuversetzen, aber ja, im Nachhinein hätte ich fast gesagt, wäre es sogar gut gewesen, das noch länger zu machen, sowas. Vielleicht hier und da nochmal was anderes zu sehen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch die Zeit nicht missen. Wir hatten eine relativ lange Übergangsphase eben mit der 6. Generation, mit meinem Vater, mit meinem Onkel, wo wir halt auch eben hier viel bei uns im Unternehmen lernen konnten, ohne sofort komplett im Rampenlicht zu stehen oder eben komplett den gesamten Druck abzukriegen. Wir hatten da schon unsere Zeit eben auch hier im Haus Fehler zu machen und uns erstmal zurechtzufinden. Das war schon gut, dass man da eben, ich sag mal, vielleicht einen Mentor hatte oder eben einfach jemanden hatte, den man nochmal fragen kann, wie siehst du es?
Mhm. Absolut. Also ich glaube, so eine Übergangsphase gehört dazu oder sollte dazu gehören, ist leider nicht immer gegeben, weil nicht jeder als perfekter Unternehmer und Chef vielleicht geboren wird und auch Fehler dazugehören. Du hast gesagt, was möchte ich für ein Chef sein? Mhm. Was bist du denn für ein Chef?
Ich hoffe, einer, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Ich versuche halt irgendwo, was mir persönlich wichtig wäre, dass mir mein Chef zuhört, wenn ich irgendwas habe und meine Belange ernst nimmt und auch offen für Kritik ist und eben auch Verbesserungsvorschläge. Und das versuche ich bestmöglich umzusetzen. Ich glaube, dass wir hier auch ein ganz gutes Klima auch haben bei uns, dass uns das auch einigermaßen gelingt. Und ja, dass ich auch irgendwo schon verstehe, wie unser Geschäft funktioniert.
Mhm. Du hattest ja die Übergangsphase, wenn ich jetzt nochmal darauf mit dir eingehen mag. Du hattest eine längere Übergangsphase, hast du gerade gesagt. Mhm. Was heißt erstmal für dich lang? Mhm. Was ist eine lange Übergangsphase?
Ja, wie lief es für mich, nachdem ich mich entschieden habe, hier einzusteigen, dass ich erstmal einen Bereich übernehmen konnte. Und das war bei uns das Ersatzteilgeschäft, wo ich eben die Möglichkeit hatte, ein Team zu führen. Das waren etwa, dieser Bereich, würde ich sagen, etwa 100 bis 120 Leute. Und da halt eben ja auch erstmal zu schauen, wie funktioniert dieser Bereich, ohne sofort die ganz große Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte trotzdem immer die Möglichkeit, bei uns jetzt meinen Vater zum Beispiel zu fragen, wie siehst du gewisse Sachen? Und diese Übergangsphase halt, selber bereits in der Verantwortung zu stehen, aber vielleicht noch nicht ganz an der Spitze, dass man halt schon noch jemanden hat, der gewisse Sachen auch mitbegleitet, mitbetreut und einem vielleicht auch mal sagt, dass man auf dem Holzweg ist, was einem nach dem Studium, wenn man denkt, man hat die Weisheit wirklich jetzt zum Frühstück gelöffelt, manchmal schwerfällt, aber das ist gut, wenn man da ein gewisses Regulativ auch noch hat, das einem sagt, so vielleicht hörst du erstmal auf die Leute, gehst Sachen langsamer an und versuchst nicht von heute auf morgen alles umzudrehen, weil in gewissermaßen waren wir halt auch vorher ohne dich erfolgreich. Wir brauchen das auch gar nicht nur sofort alles umzudrehen. Das ist dann manchmal gut, wenn man so eine Stimme vielleicht hat und sich auch damit besser reflektiert, zwangsläufig.
Wie war das denn im ersten Moment für dich? Ich kenne das aus anderen Unternehmen ja auch. Kommt man, bringt super viel Motivation mit und dann gibt's jemanden, der sagt, hey, so wie du es gerade auch gesagt hast, vorher lief's ja auch ganz gut ohne dich oder ohne die neuen Impulse, mal ein bisschen Piano. Wie war das am Anfang für dich, erstmal so eine kleine, ich will es gar nicht blockern, aber vielleicht eine kleine Bremse oder einen kleinen Impuls einfach aus der Stelle?
In erster Linie ist sowas, glaube ich, immer lehrreich. Und natürlich kommt dann auch mal eine gewisse Frustration auf, aber das gehört, glaube ich, dazu. Und es gibt ja eben den klassischen Change-Prozess, der, glaube ich, per se beinhaltet, dass man die Leute mitnehmen muss und überzeugen muss. Und die Idee kann noch so gut sein, wenn man die Leute nicht überzeugt, und dann ist es zum Scheitern verurteilt. Und das ist, denke ich, eben das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, dass man eben die Leute versuchen muss, selber von der Idee zu überzeugen. Und automatisch hat man ja auch gleich mehr Unterstützer. Es steht nicht alleine da. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, so ein Teamgefüge ausmacht.
Ja. Ich habe immer dieses schöne Sprichwort im Kopf, gewinne die Herzen der Menschen, dann brauchst du dir über die Köpfe keine Gedanken machen. Das passt eigentlich immer ganz gut. Ich würde heute mit dir ganz gerne ein bisschen Mäuschen spielen. Als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, im Briefing sozusagen, hast du gesagt, wenn ich das so sagen darf, hast gesagt, ich glaube, meine Geschichte ist relativ langweilig, weil bei uns, das hat echt richtig gut geklappt.
Ja.
Also wir reden hier so ein bisschen von der exzellenten Unternehmensnachfolge, ist mir dann direkt in den Kopf gekommen. Von daher möchte ich ein bisschen Mäuschen spielen. Was heißt denn für dich oder wie würdest du es beschreiben, die exzellente Unternehmensnachfolge?
Mhm. Vielleicht erstmal vorweg, was bei uns wichtig ist oder mir auch irgendwie wichtig ist. Ich habe auch zwei Kinder. Ich möchte erstmal so arbeiten, dass es halt generationsübergreifend halt funktioniert. Also so treffen wir unsere Entscheidung. Und ich glaube, was dann eben sehr wichtig ist, dass man eigenständig die Entscheidung trifft, zu sagen, okay, es geht eben für mich in diese Richtung des Unternehmens und das darf halt nicht mit Druck oder mit zu früh und du musst. Und ich glaube halt, dass meine Eltern mit jeder Entscheidung irgendwie zufrieden wären, wenn ich davon überzeugt wäre, dass es für mich die richtige ist. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel eben zur Unternehmensnachfolge, dass man selber ein Interesse entwickelt und dass dieses Interesse dann irgendwie unterstützt werden sollte. Ich denke, mit Druck funktionieren Unternehmensnachfolgen nicht, sondern eben mit, ja, am Ende viel Arbeit, viel Kommunikation, viel Strukturierung. Das war sicherlich auch, denke ich mal, bei uns für die vorherige Generation auch nicht einfach, wenn jetzt die jungen Wilden kommen und meine Entscheidung treffen zu müssen. Ich bin da eben sehr dankbar drum, dass mein Vater, mein Onkel, sie haben halt immer früh gesagt, ihr könnt das so entscheiden, aber ihr seid dann auch dafür verantwortlich für eure Entscheidung. Wir unterstützen euch dabei, aber am Ende war immer so ein Spruch auch ein bisschen walk your talk. Das, was du sagst, musst du dann auch wirklich machen und bleibe dir dabei so ein bisschen treu. Das hat, würde ich sagen, bei uns eben ganz gut funktioniert und ich weiß nicht, ob das früher so ein bisschen Kalkül oder sonst was war von unseren Eltern. Wir sind auch jetzt, die wir hier gemeinsam arbeiten, sehr eng miteinander aufgewachsen. Ich glaube, es liegt in erster Linie daran, dass die drei Brüder, mein Vater und meine beiden Onkels, sich einfach auch privat sehr, sehr gut nach wie vor verstehen. Und dass es da halt eben klar war, dass man vielleicht auch mal gemeinsam in Urlaub fährt, ins Fußballstadion. Und so waren wir uns halt eben alle bereits frühzeitig sehr nah und dann gelingt vielleicht auch so eine Unternehmensnachfolge mit mehreren Personen. Mhm.
Ja, manchmal ist Kalkül ja auch dabei in so einer Familienplanung, vielleicht, weiß man nicht. Ich gehe nochmal rein und sage, okay, ich will Mäuschen spielen. Du hast vorhin gesagt, wir haben uns in der nächsten Generation jetzt untereinander auch abgestimmt. Das war zu dem Thema, Mensch, wenn wir alle 30 sind, wollen wir da eine gewisse Klarheit haben. Wie habt ihr das gemacht? Also es gehört ja ein Stück weit zur exzellenten Unternehmensnachfolge, für mich zumindest. Du hast es gerade auch gesagt, dass die Kommunikation stimmt, transparent ist wahrscheinlich auch. Mhm. Wie habt ihr das gemacht?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich hätte gesagt, wir haben eigentlich gar nichts Besonderes gemacht. Wir haben uns dann irgendwann mal zusammengesetzt. Natürlich gehört zu einer Unternehmensnachfolge auch immer viel Papier dazu. Wir waren frühzeitig in jungen Jahren bereits geringfügig Anteilseigner hier in der Firma und dann kommt natürlich auch vielleicht eine gewisse Verpflichtung, da hinzu eine Verantwortung und da war es klar, dass man sich eben begleitet immer auch von meinem Onkel und meine Cousins eben auch von meinem Vater damit auseinandersetzt, wie soll es denn jetzt weitergehen zwangsläufig und da hat man natürlich ein Pflichtgefühl und auch eine Verantwortung ja den Familien gegenüber, die vielleicht ja auch seit Jahren bei uns arbeiten und auch wissen wollen, wie es weitergeht. Das war eben frühzeitig klar, dass man sich eben vielleicht auch schon mit 22, 23 die ersten Gespräche führt, auch wenn man vielleicht erst 6, 7 Jahre später einsteigt. Frühzeitig Kommunikation und eben Transparenz, das würde ich jetzt mal sagen.
Okay, ich würde ganz gerne nochmal einen Deep Dive dahingehend machen, ist, war es von euch so festgesetzt, hey, wir setzen uns einmal im Quartal zusammen, wir drei, wir sind die nächste Generation, wir haben einfach ein Pflichtgefühl einfach dahingehend, dass einfach langfristig und familienfreundlich, wie du es ja auch gerade meintest, läuft. War das immer so, weil ihr auch privat viel miteinander zu tun habt, dass solche Termine gar nicht notwendig waren? Wie war das bei euch?
Es gab jetzt nicht irgendwie einen Jour fix oder wir setzen uns zusammen oder wir waren alle sicherlich immer, weil wir hier auch in Wildeshausen nah am Büro wohnen, automatisch im Kontakt. Und wenn dann mal was anstand, konnte man halt immer miteinander sprechen. Wir sind auch nicht alle gleichzeitig hier im Unternehmen eingestiegen, sondern auch ein bisschen zeitversetzt. Mein ältester Cousin sicherlich einige Jahre früher als ich. Und so musste man halt auch irgendwo eine Lösung ja finden, wenn es mehrere Familienstämme sind, wie es weitergeht. Also es ist schwer. Ich kann da eigentlich gar keine genauen, tiefen Details nennen. Ich glaube einfach, dass es durch ein gutes Verhältnis sind wir da so ein bisschen auch reingerutscht. Und mit gegenseitigem Respekt und immer dem Wissen, alle wollen das Beste fürs Unternehmen, hat das irgendwie dann funktioniert.
Mhm. Jetzt haben wir schon gehört, wie viele Dinge einfach sich auch manchmal fügen. Das ist einfach so, gerade wenn man vielleicht zusammen aufwächst, wenn man sich gut versteht, wenn man ein gewisses Wertesystem teilt miteinander. Fällt dir spontan was ein, was vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist?
Was sicherlich nach wie vor herausfordernd ist, sind Strukturen und Zuständigkeiten. Das könnte man stringenter machen, wenn man jetzt wie wir eben mehrere Chefs aus mehreren Generationen hat. Dann hat natürlich auch jeder Mitarbeiter eine Möglichkeit, zu verschiedenen Personen zu gehen, wenn es vielleicht nicht ganz transparent und stringent ist. Dann kommen manchmal, wenn man drei Leute fragt, drei verschiedene Antworten heraus und das, wir nennen das immer, ja, ich kann mal Mama, ich kann mal Papa fragen, da kommen natürlich die verrücktesten Sachen manchmal heraus, ohne dass man es möchte. Aber das ist vielleicht eine Sache, die man hätte besser machen können und die wir nach wie vor besser machen könnten. was, glaube ich, auch so ein bisschen Kritikpunkt bei uns intern ist, dass man, was das angeht, vielleicht eine klarere Linie hätte. Und das ist, denke ich mal, eine Schwäche von uns. Aber es ist auch sehr, sehr schwierig, eben mit vielen Personen eine Geschäftsleitung zu haben.
Absolut. Und es ist ja besser eine Schwäche, ich will es gar nicht als Schwäche betiteln, aber halt als Potenzialpunkt zu sehen, zu sagen, hey, damit müssen wir umgehen, um lernen umzugehen, als das überhaupt gar nicht zu wissen. Ja, um diese blinden Flecke dann zu haben und dann dran vorbeizulaufen, wie das so schön heißt. Wie sieht denn so ein Geschäftsführer-Meeting mit bei euch aus? Also wer sitzt denn da alles so mit im Raum?
Also das gibt es eben, wenn wir das machen, es gibt da auch da keinen festen Termin, sondern du bist ja zu mir hier ins Büro gekommen und an eigentlich den Geschäftsführer im Büro an allen einmal vorbeigelaufen. Vieles immer zwischen Tür und Angel. Und ansonsten, wenn wir uns wirklich eben zusammensetzen, dann ist es meistens nach dem Tagesgeschäft, eben ganz früh morgens oder eher am Abend, wenn eben alle auch die Ruhe haben und über Themen nachzudenken. Dann machen wir das in der Regel in der jetzt 7. Generation und unterrichten dann eher um über unsere Entscheidung die 6. Generation. Ich sag mal, mein Vater ist jetzt inzwischen in Rente, um das vielleicht auch zu verstehen. Einer meiner Onkel ist eben bei uns, so gesagt, verantwortlich für die Finanzen, für die Buchhaltung. Das heißt, wenn wir eben operativ, strategisch sprechen, dann ist er eher, wenn es um die Zahlen geht, dann dabei. Und ja, der dritte Bruder, so gesagt, aus der 6. Generation, hat für sich gesagt, ich möchte eigentlich diese Entscheidung nicht mehr mittreffen. Ich bin eh bald in Rente. Von daher, unsere Geschäftsführer-Meetings sind eigentlich, dass wir in der jungen Generation Themen haben, Themen vorbringen können, besprechen können und dann versuchen, einen Konsens zu finden.
Und das klappt immer?
Ja, schon. Also natürlich klappt das. Eine Entscheidung zu treffen mit 3 Personen ist auch leichter als mit 2 Personen, weil am Ende ist einer in der Regel überstimmt. Aber oftmals ist es halt eben nicht schwarz, nicht weiß, sondern es werden eben die Vor- und Nachteile abgewogen und dann geguckt, was ist vielleicht die beste Entscheidung. Und so eine Entscheidung kann dann ja auch mal, muss ja nicht immer sofort getroffen werden, sondern man möchte das ja auch überlegt machen. Und so würde ich sagen, läuft das.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema exzellente Unternehmensnachfolge gehen, also im speziellen Fall ja auch logischerweise bei euch. Du hattest vorhin schon mal ein paar Kriterien genannt. Was würdest du sagen, was sind die wesentlichen Kriterien einer solchen gelungenen Nachfolge?
Ich denke, der sein Unternehmen vermachen möchte, muss dafür bereit sein. Das heißt, er muss auch, selbst wenn man sehr lange alleine eben eine Führungskraft war, muss man bereit sein, eine andere Meinung zu akzeptieren und eben auch selber vielleicht aus der ersten Reihe in die zweite zurückzutreten. Das, glaube ich, ist schon sehr, sehr wichtig. Natürlich muss der Unternehmensnachfolger vermeintlich geeignet sein dafür. Aber ich denke, auch ein wichtiger Punkt ist, dass so gesagt der sein Unternehmen vermachen möchte, auch bereit ist dafür.
Also dieses Loslassen zu können.
Ja.
Du hast gerade jetzt gesagt, auf der einen Seite muss man loslassen können. Und wiederum auf der anderen Seite muss der Nachfolgende auch bereit sein, dafür das auch anzunehmen. Für mich gehört beim Bereitsein auch dazu, dass man auch mal zuhört. Wir haben ja vorhin über diese Motivation gesprochen. Man kommt irgendwie top motiviert mit super vielen Impulsen von außen in das Unternehmen, will am besten alles direkt verändern. Wir hatten vorhin schon über Change gesprochen. Und dann gilt es erstmal aber auch, den Leuten zuzuhören. Wie siehst du das?
Absolut. Wenn ich heute meinem jüngeren Ich einen Tipp geben könnte, wäre es sicherlich das. Vielleicht hörst du erstmal zu, sprichst vereinzelt mit Leuten über gewisse Ideen. Und ja, das im Nachhinein tut mir das fast ein bisschen leid, dass man bei gewissen Themen am Anfang vielleicht auch einfach zu schnell war oder vielleicht auch durch fehlende Führungserfahrung das einfach vielleicht dann auch nicht besser wusste. Man wollte ja nichts Böses. Zuhören ist sicherlich nach wie vor einer der wichtigsten Punkte. Ich glaube, das macht eine gute Führungskraft aus, wenn man eben wirklich aktiv zuhören kann, wenn man auch eine Atmosphäre schaffen kann, dass Leute eben auch mit Problemen auf einen zukommen können. Ich denke, das ist halt eben auch sehr, sehr wichtig.
Definitiv. Ich war letztens mit einem Kunden unterwegs, wo ich gesagt habe, jede Veränderung, ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, jede Veränderung ist ja auch so eine ganz leise Kritik an der vorgängeren Generation. Warum habt ihr das denn noch nicht verändert? Warum habt ihr das noch nicht gemacht? Ihr habt ja unfassbar viele Kunden. Ja, ihr seid ja viel unterwegs. Wie guckst du denn allgemein auf den Nachfolgemarkt? Jetzt bleiben wir mal nur in Deutschland, primär vielleicht auch. Wie guckst du generell auf den Nachfolgemarkt in Deutschland? Wie sieht das bei euren Kunden aus? Weil viele Studien zeigen ja auch, dass viele mittlerweile einfach keinen Nachfolger mehr finden. Mhm. Ich meine, ihr seid jetzt in der glücklichen Position, direkt 3 Leute in den Startlöchern oder beziehungsweise nicht in den Startlöchern das machen. Aber viele Unternehmen finden keine Nachfolger mehr. Und wie blickst du da drauf?
Also ich kann da die Leute natürlich auch verstehen. Derjenige, der sagt, er möchte es nicht machen, ich denke, das muss man respektieren, weil ja auch heutzutage wirklich neben der Verantwortung, die dazukommt, ja auch Risiko eben dazugehört. In Deutschland viel Bürokratie, wenn man sich das überlegt, dass da manche dann eben keine Lust haben, liegt vielleicht auch so hier und da an dem Standort wirklich in Deutschland. Es gibt eben auch sehr attraktive Möglichkeiten, was anderes zu machen. Wie sehe ich das? Also ich denke, das ist so ein bisschen normal in unserer Generation, dass man da auch eine freie Entscheidung trifft. Und ja, schwer zu sagen, weil ich eben den anderen Weg gegangen bin. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass man das schon nachvollziehen kann.
Ja. Kriegst du es bei euren Kunden selber auch mit, dass die in eine Schieflage geraten dadurch, durch fehlende Nachfolger?
Ja, das kriegt man natürlich auch mit, sowas, wenn dann eben die Technik sich vielleicht so weit entwickelt, dass es der alte Betriebsleiter oder Eigentümer dann selber gar nicht mehr ohne weitere Unterstützung alles eben einordnen kann und vielleicht auch bei gewissen Themen die Wichtigkeit nicht sieht. Typisches Beispiel, vielleicht aus unserer Branche, ist, was eigentlich heutzutage Standard ist, es sind sogenannte Lenksysteme auf Traktoren. Wenn jetzt ein Landwirt eben eigenständig 30 Jahre darauf die Maschine selber gesteuert hat und sich jetzt auf Technik verlassen soll, fällt das vielleicht jemandem Älterem deutlich schwerer als jemandem Jüngerem. Das habe ich schon immer so gemacht. Das ist schon eine Herausforderung. Das sieht man, dass wenn eben die Unternehmensnachfolge nicht geregelt ist, dass ein Unternehmen auch stagnieren kann. Das ist schon eine Herausforderung an vielen Stellen. Und genauso, was wir eben gesagt haben, das Thema Loslassen, gerade wenn man auf dem Hof zusammenarbeitet, beide Parteien wohnen vielleicht auch noch da. Man kann es immer sehen, so gesagt, was der eigene Nachfolger oder Nachfolgerin auch wirklich macht. Das stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor.
Absolut, definitiv. Was denkst du, welche Rolle nehmen jetzt mittlerweile auch externe Käufer, Investoren deiner Meinung nach ein? Und siehst du vielleicht auch eine Gefahr für viele Familienbetriebe darin?
Jetzt in der Landwirtschaft oder im Allgemeinen?
Im Allgemeinen, nehmen wir mal an, hätte ja durchaus der Fall sein können. Ihr drei hättet es nicht machen wollen. Mhm. Dann wäre ja nicht nur der Schlüssel umgedreht, das geht bei so einem großen Unternehmen ja mittlerweile gar nicht mehr, sondern dann hätte man sich ja irgendwie anderweitig auf die Suche machen müssen. Also externe Käufer, vielleicht sogar Investor, die darauf aufgesprungen werden, sicherlich. Und damit kann ja durchaus auch ein Stück weit Familientradition, Kultur zerstört werden. Wie denkst du darüber?
Also es ist schon so, man versucht ja schon die Werte Familienunternehmen nach außen zu tragen und natürlich kann dabei auch eine Unternehmenskultur, die ich eben glaube, die eben sehr, sehr wichtig ist, warum auch Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, natürlich kann die kaputt gehen, aber auf der anderen Seite ist es heutzutage auch schwierig, eben als kleines Unternehmen, welches vielleicht nicht in der Nische tätig ist, gegen ganz große zu bestehen. Das ist natürlich auch schwierig und dann ist manchmal tatsächlich kann ein externer Partner ja auch positive Einflüsse mitbringen. Ich würde es jetzt nicht nur negativ sehen.
Überhaupt nicht.
Es kann ja auch eben ein positiver Impuls sein durch eine Netzwerkerweiterung, durch neue Lieferanten, die man dazu kriegt. Aber natürlich besteht immer die Gefahr, dass so gesagt das, was vielleicht eine Firma ausmacht, eben verloren geht. Aber am Ende des Tages sind es ja auch oftmals die Mitarbeiter, wie sie es mittragen. Und ich als Geschäftsführer gebe ja nicht die Kultur im Unternehmen vor, sondern die entwickelt sich ja über das Zusammensein mit den Leuten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns nicht da wäre, glaube ich, dass viele Kollegen trotzdem sehr, sehr gut miteinander zusammenarbeiten können. Also nicht, dass ich es machen möchte, ganz klar, aber ja.
ist vielleicht auch falsch rübergekommen. Also ich sehe es, ich habe es bewusst provokant genannt. Ich sehe es übrigens auch gar nicht nur als Bedrohung, weil du hast es vorhin ja selber auch gesagt, in so einem Unternehmen stecken Mitarbeiter. Bei euch 1100, das heißt, da stecken ja Familien hinter. Da stecken ja Existenzen dahinter. Dass man da nicht einfach den Schlüssel umdreht, jetzt bei euch sowieso nicht. Aber generell spielen ja immer mehr Akteure eine wichtige Rolle halt eben, wie zum Beispiel externe Käufer oder Investoren halt eben. Und von daher sehe ich es genauso wie du, dass das gar nicht so negativ behaftet ist, wie ich die Frage vielleicht gerade gestellt habe. Du hast gerade schon ein Stück weit über das Thema Tradition gesprochen, gerade im Familienbetrieb, und dass ihr auch unfassbar innovativ hier unterwegs seid. Ich würde schon sagen, auch einer der Vorreiter seid.
Ja, im Handel, die Innovation ist natürlich immer, oftmals ist Innovation ja produktgetrieben. Das heißt, wir sind auch viel auf unsere Lieferanten angewiesen. Aber natürlich gucken auch links und rechts, was ist im Bereich Robotik, Drohnen, was gibt es da? Und da haben wir uns immer gesagt, ja, da wollen wir die Augen offen halten. Wir sind auch bereit für Innovation, was auch einfach das Arbeiten miteinander angeht. Natürlich ist es nicht möglich, wenn ich bei uns eben in der Werkstatt gucke, dass einer Homeoffice macht. Es ist schwierig, einen Traktor mit nach Hause zu nehmen für einen Tag, um den dann von zu Hause weiterzuarbeiten. Nichtsdestotrotz kann man ja auch in dem Bereich irgendwie gucken, was ist eigentlich das, was die Leute bewegt. Sei es zum Beispiel, viele unserer Mitarbeiter sind auch zu Hause noch mit einer kleinen Landwirtschaft tätig. Ja, wie kann ich das kombinieren, dass sie trotzdem zu Hause das eigene, auch ein Familienunternehmen weiterführen können und trotzdem bei uns zu arbeiten. Ja, da gibt es natürlich irgendwo Möglichkeiten mit Arbeitszeitmodellen. Es gibt Möglichkeiten sicherlich im Rahmen, ja, dass man familienfreundlich versucht zu agieren, dass natürlich in der Ferienzeit die Mitarbeiter Vorrang haben, die eben Schulkinder haben. Das ist natürlich nicht besonders innovativ, aber eigentlich ja offensichtlich. Aber das ist dann vielleicht manchmal, wenn es eben sehr starr ist in Unternehmen, wer zuerst kommt, mal zuerst oder sonstige Urlaubsregeln, eben schwierig. Genauso, wir haben halt eben auch mal diskutiert, inwieweit könnten wir eine 4-Tage-Woche umsetzen. Ja, auf den ersten Blick wäre ja für uns eine 4-Tage-Woche, dann würde ja ein Kollege immer mal einen Tag die Woche frei haben. Es muss ja nicht automatisch der Freitag sein. Wird bei uns ja sogar bedeuten, ja, dann hätte ich ja eigentlich die Kollegen, die da sind, an dem Tag länger da. Es wäre für unsere Kunden sogar ein positiver Effekt. Ich hätte längere Öffnungszeiten. Ja, nichtsdestotrotz hat sich am Ende gezeigt, die 4-Tage-Woche, was bringt mir das, wenn ich einen Mittwoch frei habe? Was der Dienstag, der Donnerstag? Das heißt, erstmal ist dann die Planung intern schwieriger, sondern die meisten wollen ja eigentlich eher das lange Wochenende haben. Und so haben wir vor uns dann halt mal eben gesagt, okay, dann ist Freitagmittag halt der Kompromiss für alle frei und danach eben, um den Kunden trotzdem weiterzuhelfen, nur noch ein Notdienst da. Und das hat sich auch bei uns gezeigt. Wir machen immer alle 2 Jahre mit allen Mitarbeitern eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage, dass das ein ziemlicher positiver Punkt war, den viele Leute schätzen. Also die Innovation kann nicht nur aus Produkten kommen, sondern ich finde auch vielleicht eben über solche Modelle, wo man trotzdem versucht, eben das Geschäftsmodell, was vielleicht nicht so viel Freiräume bietet, von einer Servicewerkstatt eben damit zu verbinden, dass die Leute trotzdem ein modernes Arbeitszeitmodell haben.
Mhm. Absolut. Wie ist das denn für dich gemeint oder wie kriegst du es für euch hin, dieses Thema Tradition, ich meine 200 Jahre ungefähr jetzt, ne? Ein bisschen mehr.
Ja.
Hinsichtlich der Innovation, die du gerade ausgeführt hast, sehr nachvollziehbar. Wie kriegt man das gepaart? Wie kriegt man das zusammen?
Gute Frage. Ich glaube, dass das gar nicht so konträr zueinander steht, sondern wir haben ja jetzt viele Sachen, wenn man 200 Jahre am Markt ist, dann ist man ja geprägt durch Innovation. Wir waren mal eine Schmiede und heute verkaufen wir riesengroße Landtechnik. Der Weg ist ja eigentlich gespickt von Innovation und Veränderung. Natürlich sagen wir heute, wir stehen vor einer Riesenveränderung, sei es KI, sei es Digitalisierung. Aber ich frage mich eben, wie das die Leute vielleicht vor 60, 70 Jahren, wie die gedacht haben, als es die ersten Dieseltraktoren gab. Ich glaube, auch die standen vor einer riesengroßen Veränderung. Oder ja, mein Vater hat mir erzählt, als er ins Unternehmen eingestiegen ist, war es eine Riesenrevolution, dass es Computer gab. Und er musste seinen Vater überzeugen, dass er damals für 10.000 Euro einen Rechner kauft, einen Computer kauft, der eigentlich gar nicht viel konnte, außer gewisse Sachen zu verarbeiten, schneller als es eben per Hand ging. Und auch damals, das war ja eine Riesenrevolution für alle, die dabei sind. Und trotzdem hat es irgendwie geklappt. Also ich denke, das geht immer Hand in Hand und jeder hat irgendwo Veränderungen tagtäglich, ohne dass man sagt, so jetzt ist die große Veränderung. Und auch Unternehmensnachfolge hat es ja schon immer gegeben.
Ja, absolut. Und vor allem, ihr habt ja, ich glaube, die Vorgängergeneration nehmen aus ihrer eigenen Nachfolge auch immer was mit, gerade in dem Bereich halt eben, um zu sagen, okay, was würden wir vielleicht anders machen? Und ich meine, du ja sicherlich auch. Du weißt vielleicht irgendwann bei deiner Nachfolge, was du auf jeden Fall auch anders machen würdest, vielleicht. Und das trifft es eigentlich schon ganz gut, wenn du jetzt mal nur an eure Nachfolge denkst. Welche Empfehlung würdest du dir, du hast gerade schon ein bisschen was gesagt, dir selber geben? Was hättest du gerne anders gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Mir fällt da ad hoc eigentlich nichts Wirkliches ein, weil ich wirklich sagen muss, dass vieles eben gut funktioniert hat. Was hätte ich gerne anders gemacht? Oh, Alex, das ist ein bisschen, habe ich keine Idee.
Okay. Dann vielleicht anders gefragt, vielleicht hilft dir es besser. Was hat dir besonders gut geholfen? Ich nenne es jetzt mal Tool, Management-Tool, Strategie, Beratung, was auch immer. Was glaubst du, hat dir besonders gut geholfen oder euch gut geholfen, genau das so sauber und so klar über die Bühne zu bringen?
Ich denke, dass unsere Väter dazu bereit waren, uns Verantwortung zu übergeben, dass wir bereit waren, damit respektvoll umzugehen, dass wir im Großen und Ganzen bereit sind, zuzuhören und auch eben zu lernen. Das würde ich eben als sehr wichtig erachten und dass auch klar kommuniziert wird, wie man es eben haben möchte. Also, dass ich konnte immer halt offen meine Wünsche äußern, wie ich mir eigentlich unser Unternehmen vorstelle. Und genauso konnte mein Vater, mein Onkel uns halt auch mal offen und direkt sagen, wenn etwas vielleicht nicht deren Meinung ist. Das würde ich sagen, das sind schon wichtige Tipps, dass man eben ein gutes Miteinander findet, respektvolles Miteinander, obwohl man vielleicht dann in der Geschäftsführung ist, nach wie vor in die zweite Reihe treten kann, dass man sich selbst eben nicht als zu wichtig erachtet. Ja, ich glaube einfach, dass eine gewisse Portion Demut nach wie vor immer dazugehört.
Wenn ich dich richtig verstehe, dein persönlicher Game Changer hat eigentlich zwei Seiten. Auf der einen Seite das Loslassen, die Bereitschaft, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Und auf der anderen Seite die Demo, der Respekt, das, was man auch annehmen darf.
Mhm, ja.
Das trifft es ganz gut. Okay, cool. Letzte Frage. Wo siehst du dich selbst oder auch die Schröder-Gruppe in 10 Jahren?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass wir nach wie vor erfolgreich, wie wir heute sind, am Markt tätig sein können. Dass wir alle uns jetzt auch in der Familie hier gut verstehen. Dass es dadurch keinerlei Zerwürfnisse gibt, dass wir ein Unternehmen sind, das bei dem Leute gerne zur Arbeit gehen und dass wir eben auch eben einfach als positives Mitglied hier bei uns auch wirklich angesehen werden. Das wäre mir persönlich wichtig.
Ich danke dir für deine Zeit, für ein paar Einblicke. Ich versuche ja mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Danke, dass du auf die Fragen auch so eingegangen bist, wie du es gemacht hast. Ich wünsche euch zumindest das, was ich in den letzten Jahren von euch mitbekommen habe, und zwar weiterhin beruflichen Erfolg, so wie er es angeht, und vor allem das, was ich heute mitgenommen habe, den anderen auch zuzuhören mit einer offenen Kommunikation und erstmal auch die Meinung wirken zu lassen.
Ja, danke dir, Alex. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel rumgequatscht. Ansonsten, ja, schön, dass du da warst.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ja. Und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus. Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.